Guten Morgen. Nach unserem kurzen Ausflug letzte Woche nach Antiochia in Syrien kommen wir heute wieder zurück nach Jerusalem. Wenn ihr den Ausflug nach Antiochia nochmal nachhören wollt im Internet, auf der Webseite ist das alles zu finden. Wir kommen zurück aus Kapitel 13 in der Apostelgeschichte zu Kapitel 2 in der Apostelgeschichte. Wir kommen zurück aus dem Jahr 47-48 in das Jahr 33 nach Christus zum Anfang der bewegenden Geschichte einer Bewegung, zum Anfang der Kirche. Es ist immer noch Pfingsten, 50 Tage nach der Auferstehung von Jesus, der aus Liebe und Leidenschaft zu uns Menschen und für unsere Versöhnung mit Gott gestorben ist. Es ist 10 Tage, nachdem Jesus diese Erde verlassen hat, zurückgegangen ist zu seinem Vater. Und bei den Nachfolgern von Jesus haben sich Trauer und Verwunderung und Freude und Überraschung abgewechselt, getragen von den Aussagen und den Zusagen von Jesus: Vertraut mir, alles wird gut. Und bei den Skeptikern gegenüber Jesus und dieser neuen christlichen Lehre haben sich auch Freude und Verwunderung abgewechselt, aber aus anderen Gründen. Sie waren froh, als er weg war, und verwundert, als er wieder da war. Und obwohl es sich bei uns über einige Wochen hinzieht, es ist immer noch Pfingsten. Das Fest, dieser Feiertag, an dem Tausende, Zehntausende Menschen aus dem ganzen Land nach Jerusalem gepilgert sind und den Gott sich ausgesucht hat, den Gott genutzt hat, um seinen Heiligen Geist, den Tröster, den Stellvertreter, die dritte Person der Dreieinigkeit auf sein Volk zu verteilen, auszugießen. Und begleitet wurde dieses vorher und nachher in der Form noch nie dagewesene Phänomen durch akustische und auch visuelle Begleiterscheinungen. Ein Rauschen hat stattgefunden, das in der ganzen Stadt scheinbar zu hören war, ohne dass es gestört hat. Es hat neugierig gemacht. Feuer war dort, was nicht zerstört hat. Menschen haben in Sprachen geredet und das hat Verwunderung ausgelöst, weil sie diese Sprachen niemals gelernt hatten. Und ganz ehrlich, dieser Moment hat bei den Anwesenden und bei den Beobachtern Fragen aufgeworfen und ich kann das total verstehen. Der Heilige Geist und dieses große Thema wirft auch heute noch viele Fragen auf. Und Christian hat in seiner Predigt an Pfingsten Anfang Juni 3 Gruppen Menschen identifiziert, die hier in Jerusalem dabei waren. Das waren zum einen die Skeptiker, die Zyniker, die Spötter. Sie haben dieses Pfingstereignis ganz einfach erklärt, die sind alle besoffen. Dann gab es die religiös Interessierten, Juden, denen Religion als Teil ihres Lebens, als Teil ihrer Kultur nicht fremd war. Sie sind auch verwirrt, kommen aber alle zusammen und wollen wissen, was passiert hier. Und dann gab es da noch die Nachfolger von Jesus, die bestimmt auch verwirrt waren, die sich aber hoffentlich in den Momenten an die Aussagen von Jesus erinnert haben: Wartet hier in der Stadt, es wird etwas ganz Großartiges passieren. Und vielleicht konnten sie das miteinander verknüpfen. Und diese Menge aus total verschiedenen Menschen, dieser Menge erklärt jetzt Petrus, einer der 12 Apostel, was das alles zu bedeuten hat. Und wir tauchen jetzt nochmal ein in die erste christliche Predigt dieser Weltgeschichte. In der ersten Kirche dieser Weltgeschichte, am ersten Tag der christlichen Kirchengeschichte. Wenn das heute wäre, würde das in den 20 Uhr Nachrichten kommen und noch einen Brennpunkt nach sich ziehen. So entscheidend war dieser Moment hier und wir lesen da häufig einfach drüber. Diese Predigt und dieser Tag waren historisch noch viel wichtiger und einflussreicher als das, der US-Präsident der erste ist, der in Nordkorea gewesen ist. Überlegt euch das Und lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, mit was wir es hier zu tun haben. Dieser Moment ist sowas wie die Gründungsversammlung eines Vereins. Sowas wie das erste wegweisende Treffen eines Start-ups. Sowas wie die konstituierende Sitzung nach den Koalitionsverhandlungen. Ein Schlüsseltreffen, ein Schlüsselmoment. Hier werden die wesentlichen Dinge verkündet und die Grundlage für den Erfolg oder Misserfolg gelegt. Worum geht es? Was ist die Basis? Und wir werden später sehen, dass durch diesen Moment und durch diese Predigt das Leben von 3000 Menschen verändert wurde. Und durch diese 3120 Menschen, 120 waren es vorher, wurde diese Weltgeschichte verändert. Beziehungsweise durch den einen, um den es in dieser Predigt gibt, der diese 3000 Menschen verändert hat, wurde diese Weltgeschichte verändert. 3000 Juden haben angefangen, Jesus Christus als Herrn und Retter dieser Welt anzuerkennen. Und dadurch wurde ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt und die Bewegung Kirche ist entstanden. Hört mal zu, was Petrus zu sagen hat.
Ich lese aus Gottes Wort den Text für die Predigt aus der Apostelgeschichte 2, die Verse 22 bis 36. Ihr Leute von Israel, hört her. Bei dem, was wir euch zu sagen haben, geht es um Jesus von Nazareth. Durch diesen Mann hat Gott, wie ihr alle wisst, in eurer Mitte mächtige Taten vollbracht, Wunder gewirkt und außergewöhnliche Dinge getan. Damit hat er ihn, euch gegenüber, als seinen Gesandten bestätigt. Was dann geschah, wusste Gott schon lange im Voraus. Er selbst hatte es so geplant. Jesus wurde verraten und an euch ausgeliefert. Und ihr habt ihn durch Menschen, die nichts vom Gesetz Gottes wissen, ans Kreuz schlagen und töten lassen. Doch Gott hat ihn aus der Gewalt des Todes befreit und hat ihn auferweckt. Es zeigte sich, dass der Tod keine Macht über ihn hatte und ihn nicht festhalten konnte. Schon David sagt, und eigentlich ist es Jesus, der hier spricht, ich habe den Herrn ständig vor Augen. Er steht mir zur Seite, damit ich nicht ins Wanken gerate. Deshalb ist Freude in meinem Herzen und Jubel auf meinen Lippen. Sogar noch dann, wenn mein Körper im Grab liegt, gibt es Hoffnung. Denn ich weiß, dass du mich nicht im Totenreich lässt. Du wirst deinen heiligen Diener nicht der Verwesung preisgeben. Du hast mir den Weg gezeigt, der zum Leben führt. Und dass ich in deiner Nähe sein darf, erfüllt mich mit Freude. Liebe Geschwister, ihr erlaubt mir sicher, es offen auszusprechen. Auch unser großer Vater David starb und wurde begraben, genau wie andere Menschen. Seine Grabstätte ist noch heute bei uns zu sehen. Doch David wusste, dass einer seiner Nachkommen auf seinem Thron sitzen würde. Gott hatte es ihm mit einem Eid zugesichert. Und weil David ein Prophet war, sprach er in prophetischer Vorschau von der Auferstehung des Messias. Denn es war der Messias, den Gott nicht im Totenreich ließ und dessen Körper nicht verweste. Ja, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Wir alle sind Zeugen dafür. Er ist in den Himmel emporgehoben worden, um den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite einzunehmen. Und hat von seinem Vater die versprochene Gabe erhalten, den Heiligen Geist. Diesen Geist hat er nun über uns ausgegossen und das ist es, was ihr hier seht und hört. Dass es nicht David war, der in den Himmel hinaufgenommen wurde, zeigt auch der folgende Ausspruch, den er selbst gemacht hat. Der Herr sagte zu meinem Herrn, setz dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde zum Schemel für deine Füße gemacht habe. Es steht also unzweifelhaft fest, und ganz Israel soll es erkennen, Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht, den Jesus, den ihr gekreuzigt habt.
Ich freue mich schon auf den Moment in der Ewigkeit, wenn ich Petrus gegenüberstehe und ihn fragen kann, wie fandst du eigentlich deine erste Predigt? Und ich hoffe, Petrus erinnert mich nicht an meine erste Predigt. Jesus vergleicht in einer seiner Reden das Ausstreuen des Evangeliums, das Predigen, mit dem Säen. Und Jesus sagt, das Evangelium fällt auf unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten. Und ein Viertel der Saat wird Wurzeln schlagen, aufgehen und Früchte bringen. Ich weiß nicht, ob Jesus uns zum Rechnen animieren wollte oder ob er an diesen Moment hier gedacht hat. Aber ich habe überlegt, wenn das hier ganz genau so war, 3000 Menschen verändert wurden, das ein Viertel der Zuhörerschaft war, hat Petrus hier wahrscheinlich zu 10 bis 12 bis 15.000 Menschen gesprochen. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist beim Mitlesen oder beim Zuhören, dieser Text hat so etwas wie eine Klammer. Klammer auf in Vers 23, wo Petrus sagt, ihr habt Jesus ans Kreuz schlagen und töten lassen. Klammer zu in Vers 36, den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Und ich dachte, wow, Petrus, nicht schlecht für die erste Predigt, vor dieser Masse hier zu stehen und zu behaupten, ihr habt Jesus umgebracht. Und ich dachte, das versuche ich heute auch mal. Deswegen ist das Predigtthema für heute, wie wir alle Jesus töten. Wie wir alle Jesus töten. Petrus, der ein paar Wochen vorher noch geleugnet hatte, Jesus überhaupt zu kennen, steht jetzt hier vor dieser Menschenmasse und sagt, ihr seid schuld an seinem Tod. Und ich behaupte, wir alle auch. Und sowohl damals als auch heute werden Menschen wahrscheinlich sagen, hä, wieso das denn? Was willst du denn von mir? Ich war damals weder dabei, ich war nicht Teil der Demo, die gebrüllt haben, ans Kreuz mit ihm, ans Kreuz mit ihm. Und außerdem, so schlimm bin ich auch gar nicht, ich habe ihn nicht verurteilt und ich war auch nicht einer der Soldaten, die ihn ans Kreuz genagelt haben. Richtig? Aber geht es darum? Wer oder was hat Jesus denn eigentlich ans Kreuz gebracht? Die Verurteilung? Der Akt der Kreuzigung? Die Nägel? Die Soldaten? Wer oder was war schuld am Tod von Jesus? Warum musste er sterben? Was war der Sinn dahinter? Wenn wir der Bibel als Wort Gottes vertrauen, dann lässt sie keinen Zweifel daran, dass der Tod von Jesus dazu da war, die Sünde, also die Trennung von Gott, die gestörte Beziehung zwischen Menschen und Gott aus der Welt zu schaffen. Das Wort Sünde, ein schwieriges Wort, beschreibt diesen kontinuierlichen Zustand der kontinuierlichen Ablehnung von Gott als Retter und Herr. Diese gestörte Beziehung. Und dann taucht Jesus auf, genau mit diesem Anspruch, ich bin Messias, Retter und Herr dieser Welt. Und genau deshalb wurde er abgelehnt. Sein Anspruch, das zu sein, Messias und Herr, wurde ihm als Gotteslästerung ausgelegt. Und auf Gotteslästerung stand die Todesstrafe. Deswegen musste er sterben. Versucht mal den Gedanken jetzt nachzuvollziehen. Jesus musste also sterben, weil Menschen ihn aufgrund ihrer eigenen Sündhaftigkeit total missverstanden haben. Das, was ihr eigenes Problem war, nämlich Sünde, wurde ihm zum Verhängnis, obwohl er gekommen war, um genau dieses, um genau unser Problem zu lösen. Das will einer nachvollziehen. Und deswegen erklärt Petrus das hier. Der Anspruch von Jesus, ich bin Messias, Retter und Herr, kollidiert immer, irgendwie und auch schon immer, das ist kein neues Phänomen, mit unserem Egoismus, was sicherlich eine der Hauptfolgen von Sünde ist, nämlich unser Egoismus, der sagt, ich lasse mir hier gar nichts sagen. Und jetzt steht Petrus hier und behauptet, schöne Grüße von Gott, die letzten Wochen und Monate und Jahre waren kein Denkfehler, sondern das, was euch total verwirrt, erst der Tod von Jesus, dann seine Auferstehung, dann seine Himmelfahrt und jetzt dieses Pfingsten, ist Gottes Plan A, um diese Welt und euch zu retten. Aber diese Rettung in Form dieses Menschen lehnt ihr ab. Jeder Gedanke, jede Tat, die Jesus als Gott, als Retter, als Herrn ablehnt oder in Frage stellt, zeigt, wie notwendig sein Tod am Kreuz war. Und deswegen töten wir alle regelmäßig Jesus. Weil ich behaupte, dass jeder von uns fast täglich Gedanken hat, Zweifel, Ängste, Sorgen, Hinterfragen, die Gottheit von Jesus ein Stück in Frage stellen. Es ist also gar nicht entscheidend, ob wir damals dabei waren und aktiv waren oder ob wir heute denken, ach, weg mit dem. Lass den aus meinem Leben. Lass mich in Frieden. Wie kann Gott nur? Jedes Mal, wenn wir Jesus als Gott ablehnen, klagen wir ihn wegen Falschaussage, wegen Gotteslästerung an und darauf steht die Todesstrafe. Das heißt, der Tod von Jesus am Kreuz war also auf alle Fälle richtig. Entweder er war richtig, weil wir Menschen Recht haben, dann war er ein Gotteslästerer und darauf steht die Todesstrafe, also nicht mehr als richtig. Oder sein Tod war richtig, weil er Recht hatte und wir nicht. Und dann war sein Tod nötig, um uns vor dem ewigen Tod wegen Gotteslästerung zu schützen und um uns zu retten und um uns Glauben zu schenken. Sein Tod war richtig und wichtig. Und in diesem zweiten Teil seiner 5-Punkte-Predigt erklärt Petrus seinen Zuhörern anhand des Lebens von Jesus, dass er wirklich Gott war und dass er Recht hatte. Und Petrus, dieser erfahrene Zweifler, scheint die ideale Person gewesen zu sein, um das authentisch rüberzubringen und seine Zuhörer und uns liebevoll mit der Frage zu konfrontieren, auf welcher Seite stehst du? Menschen haben Jesus abgelehnt, Gott hat ihn angenommen. Menschen haben Jesus getötet, Gott hat ihn auferweckt. Menschen haben Jesus angeklagt, Gott hat ihn bestätigt und freigesprochen. Ich möchte mir gerne diese 5 Punkte kurz mit euch anschauen. Woran können wir erkennen, dass Jesus Gott ist? Erstens. An den mächtigen Taten, sagt Petrus, den Wundern und außergewöhnlichen Dingen, die er getan hat. Vers 22. Durch diesen Mann hat Gott, wie ihr alle wisst, in eurer Mitte mächtige Taten vollbracht, Wunder gewirkt und außergewöhnliche Dinge getan. Damit hat er ihn euch gegenüber als seinen Gesandten bestätigt. Gott bestätigt Jesus aus Nazareth als Gott, obwohl es damals das Sprichwort gab, was soll aus Nazareth schon Gutes kommen. Jedes Mal, wenn Jesus ein Wunder getan hat, jemanden geheilt hat, einen Sturm gestillt hat, was auch immer, hat Gott damit bestätigt, das ist mein geliebter Sohn. Er ist Gott. Was denken wir, wenn es um Wunder geht oder Dinge, die wir nicht erklären können? die uns nicht einleuchten? Was denken wir über Glauben und Vertrauen? Sind wir auf der Seite Gottes? Oder sind wir misstrauisch? So ist das nicht. So kann man das nicht sagen. So kann man das nicht machen. Das ist nicht zu erklären. Und unterstellen Jesus Gotteslästerung und rufen damit leise ans Kreuz mit ihm. Ans Kreuz mit ihm. Es ist interessant, dass es Gotteslästerung auch in einer Kultur gibt, in unserer nämlich, wo Gott eigentlich keine Rolle mehr spielt. In dem Moment schon. Ans Kreuz mit ihm. Und gleichzeitig stehen wir auf und sagen, wir sind total gegen die Todesstrafe. Woran können wir erkennen, dass Jesus Gott ist? Zweitens, daran, dass Gott seinen Tod, Vers 23, schon lange im Voraus geplant hat. Was dann geschah, wusste Gott schon im Voraus. Er selbst hatte es so geplant. Das ist ein total wilder Gedanke. Ich höre die Kritiker und die Zweifler damals und heute sagen, er ist ja ein toller Papa. Verbündet sich mit seinen Feinden und lässt seinen Sohn umbringen. Was ist das für ein Plan? Wie zeigt er so, dass Jesus Gott ist? Und ich kann diese Gedanken total nachvollziehen. Ich möchte uns aber trotzdem heute herausfordern, nicht zu schnell unserer eigenen Logik mehr zu vertrauen als Gottes Wort. Wir müssen uns an dieser Stelle fragen, was meint Petrus hier? Und was meint Lukas hier, wenn er das aufschreibt? Und wie passt das zu dem Rest der Bibel? Was wissen wir sonst noch über den Plan Gottes? Und leider habe ich nicht die Zeit, hier richtig tief einzusteigen, aber ich habe ein Beispiel rausgesucht, was ich euch gerne nennen möchte. Ungefähr 700 Jahre, bevor Jesus überhaupt geboren war, lässt Gott durch den Propheten Jesaja seinem Volk sagen, worauf sie achten sollen, wenn der Messias kommt, wie er zu erkennen sein wird. Ich lese einige Verse aus Jesaja 53. Sein Äußeres war weder schön noch majestätisch. Er hatte nichts Gewinnendes, das uns gefallen hätte. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt, ein Mann, der Schmerzen mit Krankheit vertraut, jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dennoch, er nahm unsere Krankheit auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Er wurde misshandelt und niedergedrückt und gab keinen Laut von sich, wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird und wie ein Schaf vor einem Scherer verstummt. So machte auch er den Mund nicht auf. Er wurde aus der Haft und dem Gericht genommen, aber wen aus seinem Volk stimmte es nachdenklich, dass er aus den Lebenden gerissen und wegen der Vergehen meines Volkes geschlagen wurde? Zwar wies man ihm ein Grab unter Sündern zu, doch wurde er in das Grab eines reichen Mannes gelegt, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrüger war. Doch es war der Wille des Herrn, ihn leiden zu lassen und zu vernichten. Wenn sein Leben jedoch als Opfer für die Sünden dargebracht wird, wird er viele Nachfolger haben. Er wird lange leben und die Absichten des Herrn werden durch seine Hand gedeihen. 700 Jahre bevor Jesus geboren war, spricht der Prophet Jesaja von Gott beauftragt in der Vergangenheitsform über etwas, was in der Zukunft liegt. Was macht das für einen Sinn? Weil Gottes Plan zu allen Zeiten schon feststand. Deswegen ist das hier so. Gott hat Jesus zum Retter gemacht, weil er der Einzige war, der sich als Retter geeignet hat. Er wurde Mensch, um sich so sehr mit uns zu identifizieren, dass er uns in unserem Zustand verstehen konnte. Er hat unsere Probleme gelöst. Und er ist dabei gleichzeitig Gott geblieben, also sündlos, was nötig war, um uns zu retten, aus unserem Zustand rauszuholen. Dass Menschen Jesus getötet, gekreuzigt haben, war nicht richtig. Es war Schuld. Sie haben jemanden umgebracht. Aber Gott ist so groß, so souverän, dass er diese menschliche Schuld benutzt, um das Problem der Schuld damit zu lösen. So ist Gott. Gott war nicht herzlos, sondern getrieben von Liebe und Gerechtigkeit. Ich habe nicht den Anspruch, Gottes Souveränität erklären zu können. Aber ich kann sie dankbar zur Kenntnis nehmen und staunen. Und das bedeutet vertrauender Glaube. Das Dritte, woran können wir erkennen, dass Jesus Gott ist? Daran, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Vers 24. Der Tod konnte Jesus nicht festhalten. Warum? Weil Gott stärker ist als der Tod. Ich habe mich gefragt, warum haben wir eigentlich gleichzeitig Angst vor dem Tod und Angst davor, Gott zu vertrauen, der stärker ist als der Tod? Um den Juden, von denen viele einen Großteil des Alten Testaments auswendig konnten, zu zeigen, dass diese Gedanken, dass dieser Plan Gottes schon im Alten Testament verwurzelt war, dass diese neue Religion eigentlich gar nichts Neues ist, zitiert Petrus hier Psalm 16. Er zitiert David, den wichtigsten Mann, den größten König der Israeliten. Sein Wort hat Gewicht und deswegen benutzt er diese Quelle. Und er zeigt so, mit Jesus habt ihr nicht irgendwen umgebracht, sondern den erwarteten Messias. Ihr seht das unter anderem daran, dass er nicht tot geblieben ist, sondern auferstanden ist. Und dann erklärt er ihnen das, dass es nicht David gewesen sein kann, von dem in diesem Psalm die Rede ist, weil er ist ja begraben und jeder von euch weiß, wo sein Grab ist. Und da ist er noch drin. Und dann sagt er, ihr religiösen Leute, denen es euch so wichtig ist, Gott zu gefallen und alles möglichst richtig zu machen, habt genau damit Gott abgelehnt. Und dieser Exklusivanspruch von Jesus, der einzige Weg zu sein, ist auch heute noch schwer zu schlucken. Er kollidiert mit unserer Vorstellung von Toleranz. Und dann ist es kein großer Schritt mehr zu rufen, keine Toleranz für so viel Intoleranz, was nichts anderes ist als die moderne Form von ans Kreuz mit diesem Spinner. Immer häufiger müssen Christen sich dafür rechtfertigen, die Aussagen der Bibel für wahr und vertrauenswürdig zu halten. Aber immer, wenn wir das nicht tun, töten wir Jesus, weil wir Gott ablehnen, wegen Falschaussage. Und wir brauchen genau diesen Jesus, um uns zu retten. Nochmal als Erinnerung, der christliche Glaube ist ein Entweder-Oder-Glaube und keine Sowohl-als-auch-Religion. Das Vierte. Woran können wir erkennen, dass Jesus Gott ist? Daran, dass er jetzt an Gottes rechter Seite sitzt und mit ihm regiert. Verse 33 bis 35. Auch hier zitiert Petrus wieder aus einem Psalm von David und sagt damit, es ist der Herrscher der Welt, den ihr gekreuzigt habt. Ich habe so das Gefühl, boah, jetzt ist doch bald genug, Petrus. Ich glaube, sie haben es verstanden. Entweder Menschen vertrauen ihm und der Heilige Geist drückt ihnen seinen Eigentumsstempel auf, und Menschen werden dadurch zu Kindern Gottes, zu Erben, geliebt, frei, begnadigt, gerettet, adoptiert. Oder die Alternative, Menschen glauben das nicht, werden als Feinde Gottes bezeichnet und enden als Schemel, als Fußablage des Schöpfers dieser Welt. Und diese krasse Veranschaulichung, dieses krasse Bild führt zu zwei Reaktionen. Entweder Menschen sagen, wow, wow, und Herzen werden weich und wir hören das als eine gute Nachricht, eine Zuwendung zu uns und fangen an zu vertrauen, oder Herzen werden hart und wir hören diese Nachricht und tun sie als unglaubwürdig und als anmaßend ab. Skeptiker sagen, damit machst du mir keine Angst. Und weder Petrus noch Lukas noch Gott, ich auch nicht, wollen Angst machen, sondern die Dringlichkeit dieses Themas aufzeigen und dieser Frage. Erkennen wir Jesus als Gott an, bestätigt durch Wunder und Auferstehung, erkennen wir ihn als Herrn der Schöpfung an, als Lamm Gottes, als Retter. Und ich meine nicht nur einmal irgendwann am Anfang unseres Glaubens, sondern ganz praktisch jeden Tag in unserem Alltag. Und der Versuch, hier irgendwie politisch korrekt zu sein oder neutral zu bleiben, bedeutet, Jesus abzulehnen. Und das ist Jesus, der das sagt. Wer nicht für mich ist, ist automatisch gegen mich. Und deswegen sagt Petrus das hier in dieser Deutlichkeit. Und dann kommt der letzte Punkt. Richtig gute Nachrichten. Woran können wir erkennen, dass Jesus Gott ist? Nämlich daran, dass Gott ihm den Heiligen Geist gegeben hat, damit er diesen Heiligen Geist uns gibt. Petrus sagt, das, was heute hier passiert ist, ist die Bestätigung dafür, dass Jesus Gott ist. Er hält nämlich alle seine Versprechen. Und ich habe was gelesen und möchte euch von einem Pastor zitieren, der das irgendwie sehr schön beschrieben hat. Mich hat das irgendwie total ermutigt, wie das so beschrieben war. Gott hat Jesus als Gott bestätigt, als Wundertäter, als denjenigen, der für Sünder gestorben ist, als Messias, der vom Tod auferstanden ist, als denjenigen, der an Gottes rechter Seite auf dem Thron sitzt und die Welt regiert. Und dann schaut Gott seinen Sohn an und sagt, mein Sohn, du bist es wert, dass ich dir das gebe, was ich von Anfang an versprochen habe. Den Segen des Heiligen Geistes. Ich gebe ihn für dich und deinen Körper, die Kirche. Ich gebe dir den Heiligen Geist, damit du ihn verteilen kannst, wie du es für richtig hältst. Hier, bitte, mach damit, was du für richtig hältst. Und das macht er. Niemand kann Gott kennenlernen, außer durch Jesus. Niemand hat den Heiligen Geist, es sei denn, er wurde durch Jesus in unser Leben gebracht. Durch Umkehr und Neugeburt. Und niemand kann dieses unglaubliche Geschenk der Taufe, der Fülle mit dem Heiligen Geist bekommen, es sei denn, Jesus, der Sohn, sagt, jetzt ist die Zeit, ich werde den ausgießen, verteilen an meine Leute, meine Familie, meinen Körper, die Kirche. Und genau das ist hier an Pfingsten geschehen. Jeder kann jetzt glauben können. Jeder kann Jesus kennenlernen können. Und jedes Mal, wenn ein Mensch anfängt, glauben zu können, ist das möglich, weil Jesus durch den Heiligen Geist Glauben schenkt. Und jedes Mal, wenn der Heilige Geist Glauben schenkt, dann sehen wir daran schon, dass der Heilige Geist am Wirken ist und dass Jesus alle seine Versprechen hält. Und der ist es, der uns daran erinnert, obwohl jeder von uns aktiv daran beteiligt ist, Jesus zu töten, war es genau dieser Tod, der uns daran erinnert, dass die Strafe für unsere Schuld damit schon bezahlt ist. Und dann schließt sich der Kreis. Also so eine gute Nachricht. Obwohl zeigt uns, dass das alles erledigt ist. Gott hält Wort. Sein Plan ist nicht zu verstehen, aber gigantisch. Und egal wie deine persönliche Situation gerade ist, egal wie chaotisch sich unsere Welt gerade entwickelt, egal wie sehr sich das Klima verändert, Gott steht über all dem. Und er hat diese Welt durch Jesus gerettet. Er hat versprochen, alles neu zu machen. Und er wird alle seine Versprechen halten. Es gibt so eine Hoffnung. Es gibt so eine Gelassenheit. Es ist so ein Trost. Und er sagt heute, macht euch keine Sorgen. Ich sorge für euch. Und in dem Moment, wo wir das in Frage stellen, ist das wieder der Grund, warum Jesus sterben musste, damit wir überhaupt mit dieser Frage klarkommen können. Gott arbeitet am liebsten mit denen, die ihn am meisten ablehnen. Und das sind wir. Und das ist so cool. Das sind so gute Nachrichten. Weil es nicht auf das ankommt, was wir tun. Und Gott wusste das. Und er benutzt das, was wir tun, um uns dadurch zu retten. Das gibt es nirgends sonst. Nirgends. Gott hält seine Versprechen. Und dieser Jesus, dieser Heilige Geist ist das Fundament dieser Kirche. Und dieser Jesus und dieser Heilige Geist sind das Fundament dieser Bewegung Kirche und unseres Lebens. Und er arbeitet so gerne mit denen, die ihn immer wieder ablehnen. Und er lädt dich ein, ihm zu vertrauen. Und da, wo du sagst, mache ich ja schon. Ja. Ich habe gemerkt beim Vorbereiten, wie viele Punkte ich dachte, klar zu haben. Jesus ist gestorben, damit wir leben. Jesus ist einsam geworden, damit wir niemals einsam sind. Jetzt regiert Jesus und lädt uns ein als seine Kinder. Das sind so gute Nachrichten. Genießt das. Gott hält alle seine Versprechen.